Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren die Börse für sich entdeckt. Und das ist gut so. Denn Aktien sind ein wichtiger Baustein für den Vermögensaufbau. Andere sind zwar durchaus aufgeschlossen, sogar entschlossen, aber es fehlen noch ein paar Entscheidungen. Viele Fragen sind offen und die beantworten wir jetzt. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, die Deutschen sind ja bekanntlich kein Volk von Aktionären. Mit unserer Aktienkultur ist es nicht besonders weit her. Ich glaube, es ist jeder Sechste, der nur Aktien hat. Was können wir tun für die Aktienkultur? Wie wird's besser?
Ja, ich glaube, wir bräuchten etwas mehr finanzielle Allgemeinbildung. Das ist ja auch breit diskutiert, ja auch in der Politik, inwieweit man das machen kann. Ich glaube, es hilft uns nichts, wenn wir Unternehmertum und auch Beteiligung am Unternehmertum, will ich sagen, verteufeln, aber für zu gefährlich beschreiben, sondern wir müssen die Chancen da drin sehen. Niemand will ja auf einzelne Werte setzen und in Anführungsstrichen da groß spekulieren, sondern es geht ja darum, in einem gut diversifizierten Portfolio über lange Zeit beispielsweise für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau Geld anzulegen. Und da ist die Aktie sicherlich ein sehr guter Baustein.
Damit hast du mir jetzt jede Menge Stichworte gegeben. Also Aktien sind Unternehmensbeteiligungen. Wir beteiligen uns als Anleger an einem Unternehmen, an der deutschen Wirtschaft, an der amerikanischen, an bestimmten Branchen. Aber das Wie ist für viele oft gar nicht so einfach. Ich weiß das aus Seminaren, wo ich dabei bin, dass viele schon nicht weiterkommen, wenn es darum geht, sich für einen Broker, für eine Bank, für ein Depot zu entscheiden. Aber das wollen wir jetzt nicht aufdröseln. Aber eben dieses Starten und Loslegen. Fangen wir mal an mit der Risikostreuung. Du hast gerade schon von einem breit diversifizierten Depot gesprochen. Warum ist das so wichtig und wie komme ich dazu? Weil damit kann ich das Risiko ja auch deutlich minimieren.
Ja, die Diversifikation ist im Grunde genommen ein sehr einfaches Mittel an der Börse, um die Volatilität, also die Gesamtschwankungsbreite der Renditen und damit des Wertes eines Portfolios zu senken, gleichzeitig aber die Ertragschancen nicht zu minimieren, nicht zu mindern. Man hat das sehr selten in den Wirtschaftswissenschaften, dass man sozusagen auf beiden Seiten im Grunde genommen optimieren kann. Bei der Diversifikation ist das aber der Fall. Deswegen gibt auch der Kapitalmarkt keine Prämie dafür, wenn man nicht diversifiziert. Also wenn man nur auf ein oder zwei Aktien setzt, dann kann man Glück haben, man kann aber genauso Pech haben. Und das Risiko, was man da eingeht, das wird einem nicht vergolten. Deswegen ist es nicht besonders smart, wenn man nicht diversifiziert, weil, wie gesagt, man dafür keine Prämie kriegt. Man sollte das tun, nicht alle Eier in einen Korb legen, wie es so schön heißt, sondern ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen über verschiedene Regionen der Welt, über verschiedene Sektoren und natürlich sowieso über verschiedene Unternehmen.
Und damit gibt es mir nochmal einen guten Ansatz. Also verschiedene Unternehmen, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde als Anfängerin und anfange, Kennzahlen mir an der Börse von Aktien anzuschauen, wenn ich anfange, Bilanzen zu lesen, oh mein Gott, da sagen ja viele schon Finger weg, das kann ich nicht, das will ich nicht, das muss ich ja auch gar nicht, weil ich kann das Profis überlassen. Das heißt, die Instrumente dafür sind aktiv gemanagte Investmentfonds oder die passiven börsengehandelten Indexfonds, kurz ETFs. Kannst du uns den Unterschied einmal erklären und vielleicht auch so ein bisschen Vor- und Nachteile?
Ja, aber sehr gerne. Die aktiv gemanagten Fonds, deswegen heißen sie ja so, haben Portfolio-Manager, die jeden Tag entscheiden, in welchen Aktien sie investiert sein möchten oder auch nicht, in welchen Regionen, in welchen Sektoren. Das hängt immer sehr stark dann vom einzelnen Fonds ab und von den Anlagebedingungen, die dort sind. Also beispielsweise ein europäischer Fonds kann natürlich keine amerikanischen Aktien dann kaufen. Ein weltweiter Fonds hätte alles drin. Es geht meistens genauso wie bei den passiven Fonds nach Kapitalisierung der Indizes, wobei eben ein aktiver Fonds durch die Übergewichtung bzw. Untergewichtung von bestimmten Regionen, Sektoren, Unternehmen versucht, diese Benchmark, also den Index, zu schlagen. Ein passiver Fonds im Gegensatz dazu versucht, nicht den Index zu schlagen, sondern ihn abzubilden. Bedeutet also, meistens sind diese Fonds preiswerter, weil eben kein aktiver Manager dahinter steckt, der diese Entscheidungen trifft, was er über- und untergewichtet, sondern es wird ein Index nachgebildet. Früher hat man gesagt, ich würde bewusst sagen, Jessica, früher, dass diese passiven Fonds ein gutes Investment sind, um schnell aus dem Markt rein und rauszukommen. Heute sagen viele institutionelle Anleger, dass sie lieber auf aktive Fonds gehen, weil ihnen bei passiven die Diversifikation, die wir gerade schon besprochen haben, nicht mehr reichen, denn viele Indizes sind mittlerweile durch einige wenige Unternehmen dominiert und wenn man dann in einen passiven Fonds hineingeht, dann ist man eben sehr stark von diesen wenigen Unternehmen, was die Gesamtperformance angeht, abhängig.
Also sprich, wenn ich den amerikanischen S&P 500 als ETF kaufe, dann habe ich genau den Index, so wie er zusammengesetzt ist. Da habe ich, glaube ich, mittlerweile 30% Tech. Die Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben, die großen Tech-Konzerne der Wall Street, haben extrem hohes Gewicht. Und wenn ich einen US-Aktienfonds, einen aktiv gemanagten, kaufe, dann kommt im Zweifel dabei raus, dass der Fondsmanager sagt, das ist mir zu viel Apple, zu viel Microsoft, zu viel was auch immer im S&P 500. Ich mache es ein bisschen anders. Ist das richtig übersetzt?
Das ist vollkommen richtig übersetzt und wie gesagt, auch bei den Magnificent Seven gibt es ja Unternehmen, die in manchen Phasen dann besonders gut und in anderen weniger gut performen und ein aktiver Manager kann eben versuchen, diese Phasen genau herauszuspüren und dann die Unternehmen, die nicht so gut performen, unterzugewichten und die, die gut performen, überzugewichten. Das kann ein passiver Fonds eben nicht, weil er einfach den Index abbildet, so wie er ist.
Wer neu einsteigt an der Börse, wird relativ schnell auch über den Begriff Anlagehorizont stolpern. Warum ist ein langer Anlagehorizont so wichtig und was ist das eigentlich dann? Wie viele Jahre? Wovon reden wir da?
Naja, Börsen schwanken. Sie gehen eben schon mal nach oben und sie gehen nach unten. Sie haben aber grundsätzlich, weil wir ja Wachstum, Gott sei Dank, auf dieser Welt haben, gute Ideen noch, nichts anderes ist Wachstum. Und deswegen tendieren sie grundsätzlich nach oben auf lange Sicht. Um diesen positiven Trend nach oben oszilliert dann sozusagen der aktuelle Aktienkurs. Und insofern braucht man ein bisschen Zeit, um dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit im positiven Bereich zu sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das deutsche Aktiendreieck, DAX-Dreieck vom Deutschen Aktieninstitut, dann braucht es so etwa 13, 14 Jahre, um bisher, seitdem es den DAX gibt und auch zurückgerechnet, keinen einzigen Zeitraum gibt, in dem man hätte Verluste hinnehmen müssen. Also insofern hilft einem dieser längere Zeitraum bei den Schwankungen der Börse, um dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im positiven Bereich zu sein.
Es sind 13 Jahre, das stimmt. Und ich kann das jedem nur empfehlen, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, dieses Aktiendreieck sich mal anzuschauen im Internet vom Deutschen Aktieninstitut. Ich liebe es. Ich habe es auch immer irgendwo an der Wand hängen oder in der Schublade. Ich sage immer, je länger, desto grüner. Und grün ist ja eine Farbe, die auch sehr beruhigt. Das gibt's auch für den MSCI World, für europäische Aktien. Also eine ganz tolle Grafik, meine Lieblingsgrafik sogar. Strategie ist das nächste Thema. Man sollte eine Strategie haben und nicht einfach so loswursteln. So habe ich übrigens angefangen, einfach wild und wahllos alles zusammengekauft. Nicht so eine gute Idee. Wie kompliziert muss meine Strategie sein?
Ach, überhaupt gar nicht, Jessica. Ich glaube, man muss sich überlegen, wie das eigene Risikoprofil aussieht. Das ist die entscheidendste Frage eigentlich, die man sich stellen muss als Anleger. Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und wo bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Die Performance ergibt sich dann aus den Risiken, die ich eben bereit bin, hier einzugehen. Ich rate immer dazu, vom risikolosen Zins auszugehen. Den kriegt man risikolos, deswegen heißt er so.
Und das ist die Bundesanleihe quasi, oder? Die 10-jährige Bundesanleihe nimmt man da als Benchmark, oder?
Zum Beispiel könnte man die nehmen, dann bin ich also im Moment irgendwo um die 2,5% herum, vielleicht ein bisschen höher. Wenn ich aber mehr haben will, dann muss ich eben in irgendeiner Weise ein Risiko an der Börse eingehen. Das kann man machen über verschiedene Regionen, über verschiedene Sektoren, über verschiedene Vehikel. Wir hatten ja schon aktiv und passiv besprochen. Oder Einzeltitel oder wie auch immer. Also ein Risiko eingehen, was ich glaube, kalkulieren zu können, was ich bereit bin einzugehen. Und daraus ergibt sich dann die Rendite. Es gibt auch feste Strategien. Das ist wahrscheinlich auch ein Hintergrund deiner Frage. Zum Beispiel die Dog of the Dow Strategie, wo man eben ganz bewusst am Ende des Jahres hingeht und die Verlierer des Vorjahres kauft. Das ist eine Idee, die sozusagen darauf hinausläuft, dass sich Aktien immer auf einen Mittelwert hin bewegen. Ich glaube aber, dass diese Strategie nicht so erfolgversprechend in der Zukunft ist, weil Börsen können länger in eine Richtung tendieren, als wir glauben. Und es hat eben auch einen Grund, warum manche Aktien teurer sind als andere, weil sie einfach Wachstumsaussichten haben und andere möglicherweise strukturelle Themen. Also insofern würde ich nach vorne, glaube ich, eher nicht auf die Dog of the Dow Strategie setzen, sondern mir eher überlegen, wo sind Wachstumsfelder und wie möchte ich in diese investieren.
Genau, das ist auch wahrscheinlich eher eine Strategie für Fortgeschrittene, es sei denn, man macht das über eine Produktlösung. Du hast jetzt so viel von Risiken gesprochen, aber Risiko und Chance hängen ja an der Börse auch eng zusammen. Also man muss nicht immer nur in Angst erstarrt das Risiko sehen, man sollte auch ein Stück weit die Chance sehen, oder?
Da bin ich völlig bei dir. Ich wollte nur damit andeuten, Jessica, dass man den Ertrag, die Rendite nicht managen kann. Ich kann versuchen, die Risiken zu managen, indem ich sie mir genau angucke und dann bewusst eingehe. Daraus ergibt sich dann die Chance, nämlich die Rendite, die ich habe. Ich kann aber nicht von vornherein hingehen und sagen, ich will jetzt 8, ich will 10, ich will weiß ich nicht wie viel Prozent Rendite haben. Das ist an der Börse nur sehr, sehr schwer möglich und diese heißen Tipps und so weiter und so fort, an die glaube ich nicht, sondern man muss, wie gesagt, mit einer Strategie etwas langfristiger daran gehen und gut diversifizieren und nicht den heißen Tipps nachrennen, weil das mag mal sein, dass man da Glück hat, aber das hat dann eher was mit Glück als mit wirklicher Strategie zu tun.
Ich erkläre das immer in meinen Seminaren mit meinem Spielgelddepot, in dem zwei Aktien drin waren. Einmal meine Lieblingsaktie, das kann jeder googeln, das findet man überall, deswegen sage ich es jetzt, keine Kaufempfehlung, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Die habe ich seit 20 Jahren, die war zeitweise 1000% im Plus, jetzt sind es 950%. Wow, Chance, super. Also ich hatte aber auch Wirecard im Depot, Vollaussetzer, also Niete. Das ist eben Chance und Risiko. Und wenn man auf Einzelwerte setzt, kann eben genau das passieren. Deswegen langer Anlagehorizont, breite Risikostreuung und vielleicht mit Strategie und nicht wahllos zusammenkaufen. Anderes Thema, Einmalanlage oder Sparplan, auch darüber denken ja viele Einsteiger gerade nach. Was ist denn besser? Was ist einfacher? Was soll ich tun? Kann ich es kombinieren?
Also wenn man an der Börse neu anfängt, würde ich empfehlen, eher nicht das ganze Geld sofort in einen Block zu investieren, sondern sukzessive reinzugehen und für den langfristigen Vermögensaufbau, wenn ich mir beispielsweise meine Kinder angucke, dann habe ich ihnen zumindest sehr deutlich ins Gewissen geredet, dass sie einen langfristigen Fonds-Sparplan eingehen sollen. Das kann man schon mit überschaubaren Beträgen tun. Und wenn es, wie gesagt, dann über 30, 40 Jahre vielleicht durchgehalten wird, dann kommt da sicherlich ein ganz schönes Vermögen heraus. Insofern ist es, glaube ich, eine Frage, habe ich Geld und muss das anlegen, dann kann man das auch über einen gewissen Zeitraum tun. Oder bin ich jung und möchte Vermögen aufbauen, dann lohnt sich eben ein solcher Fondssparplan beispielsweise, um dann in längerer Zeit ein wirklich schönes Vermögen aufzubauen.
Und das Schöne daran ist ja, man kann erstens beides kombinieren und bei den Sparplänen kann man ja mit wenigen Klicks heute im Internet jederzeit die Sparplanrate hochsetzen, mal aussetzen, wenn es mal finanziell gerade nicht so gut läuft. Ich bin da auch sehr großer Fan von. Früher oder später stolpert wahrscheinlich jeder mal über das Wort Rebalancing. Was ist das und muss ich das machen?
Ja, ich glaube, man sollte schlichtweg von Zeit zu Zeit sein Portfolio überprüfen und sollte sich überlegen, ob man die Werte heute noch kaufen würde. Und wenn man auch bei Verlusttiteln, und da tut es ja besonders weh, zu dem Ergebnis kommt, eigentlich würde ich die nicht mehr kaufen, dann sollte man auch die Verluste realisieren und die Titel verkaufen. Das ist zwar sehr unangenehm, ist aber diszipliniert, mit dem Kapitaleinsatz dann sozusagen an anderer Stelle vielleicht größere Chancen zu erzielen. Also insofern ist ein Rebalancing, wo man seine einzelnen Positionen durchgeht und sagt, das möchte ich behalten, da glaube ich noch dran und das ist vielleicht gut gelaufen, möchte ich jetzt mal ein paar Gewinne mitnehmen oder aber ich würde es heute nicht mehr kaufen, das war wahrscheinlich ein Fehler, dann sollte man es sich nicht schönreden, sondern sollte den Fehler auch eingestehen und wirklich dann auch sich von dem Fonds, der Aktie oder was auch immer es ist, trennen und woanders größere Chancen suchen.
All jenen, die zwar eigentlich überzeugt sind und die eigentlich starten wollen, die jetzt den Podcast gehört haben und noch ein bisschen überzeugter sind als vorher, aber sich immer noch nicht so richtig trauen, den ersten Schritt zu machen. Was rätst du denen? Wie schubsen wir die jetzt über die Schwelle?
Also ich sage immer, mal einen ersten Schritt gehen, Erfahrungen sammeln. Man muss ja gar nicht so viel Geld investieren. Man kann ja auch mit Menschen, die sich auskennen, sprechen, Freundes- oder Familienkreis. Wie gesagt, ich bin immer etwas zurückhaltend, wenn jemand glaubt, die Zukunft kennen zu können und die heißen Tipps abgibt. Aber es gibt ja auch seriöse Menschen, die einen da beraten können, dann immer mal wieder sprechen, Nachrichten gucken, sich informieren Erfahrungen sammeln und dann sukzessive an diese Börse heranführen. Es macht unglaublich Spaß, sich mit diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen zu beschäftigen. Wir hatten ja vorhin schon über makroökonomische Dinge gesprochen, Politik, Einzelunternehmensmeldungen, die dort hineinfallen. Also insofern macht es Spaß und wie gesagt, wenn man dann so ein gewisses Gespür dafür kriegt, dann kann man vielleicht auch mehr Vertrauen in dieses System Börse gewinnen und sukzessive dann über längere Zeit investieren. Da gibt es kein besseres Vehikel als die Aktienbörse, um Vermögen aufzubauen. Das ist einfach empirisch erwiesen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
Aber sehr gerne, Jessica.